Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Gerald Weston.
Vor einigen Jahren begannen Sie, das Fernsehen auf eine Art von Gattung oder Programm umzustellen. Sie kamen mit etwas, das Verjüngerungskur oder Renovierung genannt wurde. Ich denke, das hat sich bis heute so fortgesetzt, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weil ich solche Art Programme oft nicht mag. Also haben Sie da Häuser, die Renovierungen gebrauchen, und meine Frau sieht einige dieser Programme. Das ist eine Art von Renovierung, wenn Sie ein altes Haus renovieren oder reparieren, und es gibt viele solcher Programme. Aber wenn dies um Menschen geht, haben Sie ein Programm, von dem ich glaube, dass es extremes Makeover, extreme Verschönerung oder Verjüngerungskur heißt. So würden Sie eine alte Frau nehmen mit faltigen Haut und Spaghettihaaren und Sie würden sie zu einem wunderschönen Modell machen. Und von einem kahlköpfigen, bierbäuchigen Kerl mit einer Nase wie Jimmy Durant würden Sie umwandeln in eine Person wie Leonardo DiCaprio. Nun, ich habe versucht, einen Namen zu finden, der mit unseren jüngeren Menschen resoniert. Ich weiß nicht, ob unsere jüngeren Leute wissen, wer Leonardo DiCaprio ist. Die Dinge ändern sich ja so schnell. So ging ich gestern ans Internet, um herauszufinden, wer die heißen Jungs oder Männer in diesen Tagen sind. So gab es eine Liste von 20 und ich habe nur einen Namen davon erkannt. Die anderen waren mir einfach seltsam. Ich werde nicht erwähnen einen Namen, weil ich wirklich kein Fan dieser Person bin. Er ist von einem Ort, an dem ich die Staatsbürgerschaft habe, wie er auch. Ich erwähne seinen Namen nicht gern, aber er ist irgendwie ein schlechter Mensch. Wissen Sie, Sie wollen jemanden von einem hässlichen Entlein in einen schönen Schwan verwandeln oder von einer Raupe in einem Schmetterling. Es ist erstaunlich, was Sie mit etwas Tusche und mit einem Nasenjob oder Operation machen können. Mit Haare oder Perücken, mit einer Haarverpflanzung auf jemanden, der keine Haare hat. Und das kann das Aussehen einer Person wirklich ändern. Aber es gibt eine Sache, die Sie nicht ändern können, und das ist das menschliche Herz. Der Mensch kann sein Herz verändern bis zu einem gewissen Grad. Wir schauen auf Nebukadnezar. Gott arbeitete auf eine Art und Weise mit ihm zusammen und tat an seinem Herzen auch arbeiten. Aber in Bezug auf die Neugestaltung einer Person, der inneren Menschen, kann Gott es nur tun. Haben Sie mir jemals darüber nachgedacht, dass Gott möchte, dass jeder von uns eine extreme Verjüngerungskur mitmacht? Er ist in dem Herzveränderung oder Makeover-Geschäft in Realität. Gott macht aus einem hässlichen Entlein schöne Schwäne und verwandelt Raupen in schöne Schmetterlinge. Wir sprechen hier über den inneren Menschen, aber nicht den äußeren Mensch. Wenn wir Israel betrachten, die aus Ägypten kamen, darüber haben wir gerade eine Predigt gehört, worüber wir glauben, dieses geschah am letzten Tag der ungesäuerten Brote. Das heißt, dass die Kinder Israels durch das Rote Meer gingen. Das ist eine Tradition. Das ist, was wir glauben. Es macht Sinn, wenn du Gottes Plan verstehst und wie er arbeitet und besondere Tage wie diese hat. Und wir haben zwei besondere Tage während der Tage der ungesäuerten Brote. So gingen die Israeliten an diesem Abend durch das Rote Meer oder in der letzten Nacht des letzten Tages der ungesäuerten Brote. Das Neue Testament sagt uns, dass dies eine gewisse Bedeutung hatte. Lassen Sie uns im 1. Korinther Kapitel 10 lesen. Ich denke, dass die meisten unserer alten Mitglieder wissen, worüber wir reden hier. 1. Kapitel, das 10. 1. Korinther. Das 10. Kapitel, und für jenigen von euch, die jünger sind, die 8, 10 und 12 Jahre alt sind, ich spreche nicht nur von Teenagern hier. Ich hoffe, dass ihr diese Meinung verstehen wird, aber auch die Jüngeren, es gibt Dinge, die du schon verstehst. Also hier lesen wir davon 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1. 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle durch der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Sie hatten eine Wolke über ihnen hängen, um sie zu schützen. Es war nachts eine Feuersäule, aber tagsüber schützte sie eine Wolke. Und sie gingen durch das Rote Meer, als es sich teilte und öffnete, und sie konnten auf trockenen Boden hinübergehen. Dies war nicht das flache Schilfmeer, wie es manche mögen sagen und meinen, dass es nur wenige Fuß oder Zentimeter tief war. So würden die Menschen nicht in ein paar Fuß oder wenige Zentimeter Wasser ertrinken können. Dies war etwas, das tief genug war. Als das Wasser wieder herunterkam, ertranken alle Ägypter. Einige von ihnen waren zweifellos gute Sportler, aber sie konnten da nicht schwimmen, nicht so gut und nicht so weit, als das Wasser herunterkam und sie erdrückte. Jetzt 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 21. 1. Korinther 10, Vers 21. Entschuldigung, dies ist 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 2. 1. Korinther, Vers 10, Vers 2. Also 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 2. Und alle sind auf Mose getauft worden und durch die Wolke und durch das Meer. Es war also eine Art Taufe, eine Art von dem, was wir getan haben, als wir getauft wurden. Die Ähnlichkeiten sind offensichtlich. Zunächst geht es um Wasser, zweitens ist es ein Grab. Wenn wir uns die Taufe vorstellen, ist es der Tod des alten Menschen und der alten Person. Für Israel wurde ihre alte Lebensweise zurückgelassen und sie gingen durchs Wasser und kamen in ein neues Land und in eine völlig neue Lebensweise. Es gibt jedoch etwas mehr an dieser Stelle. So heißt es in Vers 3, aßen dieselbe geistige Nahrung und alle tranken das gleiche geistige Getränk. Denn sie tranken von diesem geistigen Felsen und dieser, der ihnen folgte, dieser Fels war Christus. Er war der Gott, der Israel aus Ägypten führte. Nun lesen wir Vers 5 im gleichen Kapitel. Vers 5. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen und sie wurden in der Wüste erschlagen. Nun, es ist interessant, wenn man betrachtet Israel, das aus Ägypten kam. Sie lebten an einem Ort, was die Sünde repräsentierte. Sie lebten in harter Knechtschaft und Gott rettete sie und brachte sie aus dieser Knechtschaft und aus der Sünde heraus. Sie sehen, Sünde ist Knechtschaft. Das ist eine Lektion, die wir haben sollten und lernen sollten an diesem Tag der ungesäuerten Brote, dass die Sünde eine Knechtschaft bringt. Du brichst Gottes Gesetz und das bringt dich dann in Bedrängnis. Es bringt dich in Knechtschaft. Wenn sie anfangen, Drogen zu nehmen, zu rauchen oder zu viel zu trinken, wirst du ein Sklave dafür oder Sklave dafür. Und es ist ein rauer Sklaventreiber, weil die Auswirkung und das Ergebnis hart und oft schmerzhaft sind. Sie kamen aus dieser Knechtschaft, aber ihre größten Prüfungen standen noch bevor. Hier gibt es eine Lektion für uns. Es ist sehr leicht für uns, die Taufe als einen Selbstzweck zu betrachten. Ich muss mich taufen lassen oder ich möchte mich taufen lassen. Besonders junge Leute, besonders Menschen, die in der Kirche aufgewachsen sind. Sie denken, nun ich möchte getauft werden und ich werde Vollmitglied sein dieser Kirche. Dann kann ich heiraten und ich kann, weißt du, was immer machen. Aber die Taufe ist nicht ein Ende. Und für diejenigen von uns, die vielleicht etwas älter sind, ich würde tatsächlich ziemlich jung getauft, aber für diejenigen in der Kirche, wie ich es tat und aus der Welt kam, wollte diese Welt hinterlassen und wir wollen zu einer neuen Lebensweise kommen. Es ist einfach für uns zu denken, wenn ich nur getauft bin, sind meine Sünden vergeben. Wir bewegen uns vorwärts und alles ist danach Pfirsiche und Sahne oder einfach. Wenn wir uns jedoch die Geschichte Israels anschauen, wann ist die Mehrheit der Israeliten gestorben? Es war, als nachdem sie herauskamen, nach ihrer Taufe. Das war der Kampf, den sie hatten. Das war die schwierige Zeit, die sie hatten. Lass uns einige der Dinge bemerken, die sie durchgemacht haben. Und lasst uns bedenken, dass Gott, wie ich schon sagte, im Verschönerungs- und Makeover-Geschäft ist. Er verändert unser Herz und unsere Gedanken, wenn wir nachgiebig sind und wir hilfreich bleiben in diesem Prozess. Wenn wir den Prozess freiwillig durchmachen, kann Gott uns verändern und fördern. Ich hoffe, dass Sie auf Ihr Leben zurückblicken können, egal wie viele Jahre auch, seit Sie der Kirche beigetreten sind, und Sie können Fortschritte sehen. Ich weiß, ich schaue mich nach Leuten um, die ich aus der Vergangenheit gekannt habe, und es ist einfach wunderbar. Ich habe meiner Frau vor kurzem erzählt, wie wunderbar es ist zu sehen, wie Personen wirklich wachsen und Fortschritte machen. Es ist nicht die gleiche Person, die er oder sie vor Jahren war. Und es ist wunderbar, dies zu sehen. Aber ich denke, dass wir uns manchmal wirklich fragen, ob wir wirklich Fortschritte machen. Wir haben manchmal Probleme mit den gleichen Problemen, den gleichen Sünden und den gleichen schlechten Angewohnheiten. Manchmal fasten wir über etwas und wir stehen vom Fasten auf und dann machen wir genau das, was wir versucht haben zu überwinden. Vielleicht ist es launisch oder ärgerlich oder nicht, sehr nett sein zu seinem Partner. Und Sie wissen jedoch, dass dies zu überwinden ist. Nun schauen wir uns einige Dinge an, die dort mit Israel passiert sind, weil die Taufe nicht das Ende ist. Ja, es ist ein Ziel, aber es ist nicht das Ende unseres Übergangs zum Reich Gottes. Der Mensch konzentriert sich auf mehr, auf das äußerliche Aussehen zumeist. Dies gilt sowohl für die Religion als auch für das äußerliche Aussehen. Wenn es einen jungen Menschen gibt oder ist, auf der Suche nach jemandem, der ein lebenslanger Partner sein kann, ist das Aussehen wohl sehr wichtig. Und doch, die innere Person auf lange Sicht wird viel wertvoller sein. Ich denke, dass wir alle dieses erlebt haben. Wir treffen uns mit jemandem und denken, dass sie nur ziemlich alltäglich vielleicht aussehen, aber wir lernen sie besser kennen und so tun sie immer schöner werden. Oder wir haben auch einen Typ getroffen, bei dem sie diese Person zuerst betrachten und sagen, dies ist wirklich ein Knockout oder sieht sehr, sehr schön aus. Bis du die Person kennenlernst und sie ist doch nicht mehr so hübsch. Es ist einfach erstaunlich, wie das funktioniert. Zumindest für einige von uns funktioniert das so. Ich weiß, dass es mit allen nicht so ist und es wäre nur eine körperliche Attraktion und das ist alles. Nun, es muss eine Kombination geben, nicht wahr? Es muss eine körperliche Attraktion irgendwie geben. Aber auf diese innere Person kommt es wirklich darauf an. Wenn es um Religion geht, sehen wir, dass die Pharisäer das äußere Erscheinungsbild betrachteten. Sie waren immer besorgt darüber, wie sie anderen Menschen gegenüber erschienen. In Matthäus Kapitel 23 sehen wir, dass sie in der Lage waren, die physischen Dinge zu tun, die einfach waren, aber die harten Dinge ließen sie einfach aus. Also jetzt Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Also mit anderen Worten, sie waren sehr fleißig im Zehnten und hätten dergleichen tun sollen. Aber das war nur ein Selbstzweck, wenn wir nur den Zehnten geben und hätten wir auch tun sollen. Und es heißt weiter, den Rest von Vers 23. Und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jedes nicht lassen. Ich verstehe, dass der Zehnte für manche Menschen eine schwierige Sache sein kann. Trotzdem für die meisten Menschen, vor allem die Menschen, die in einer solchen Umgebung aufgewachsen sind, wo alle das taten, würden sie sich um kleine Minzblätter und Samen und solche Dinge kümmern. Aber desto schwerere Angelegenheiten des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, das sind geistige Dinge, wie man sagen könnte. Und das ist nicht so einfach zu tun. Ich meine, sie können Gerechtigkeit haben, das stimmt. Sie können Erbarmen haben und sie können einen Glauben haben zu einem Grade. Aber das sind Dinge, die nicht immer auftauchen, wenn man zeigen könnte. Nun, ich gehe zu solcher oder solcher Kirche oder ich mache dies und das. Er sagt im Vers 23, du hättest das tun sollen, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, ohne das zu verlassen oder rückgängig zu machen. Also sind beide wichtig, aber die schweren Angelegenheiten des Gesetzes waren das, was sie sollten getan haben. So sagte Jesus in Vers 24, blinde Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Sie sorgen sich so um die kleinen Dinge und dann tun sie etwas, das viel, viel größer ist und etwas, das einfach nicht stimmt. Jetzt Vers 25 im gleichen Kapitel. Vers 25. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt und innen aber seid ihr voller Raub und Gier. Dies erinnert mich ein bisschen an unseren Auftritt, oder alltäglichen Auftritt in dem Basketball College, wo ich in meinen jüngeren Jahren war. Für die Jungs hat man versucht, so leicht wie möglich durchzukommen oder einfache Sache zu machen. Nun brachte mir meine Mutter das Bügeln bei und ich kann an Hand bügeln. Manchmal auch, besonders wenn meine Frau mal nicht in der Stadt ist. Ich kann meine eigenen Hemden bügeln. Und wir hatten eine Gewohnheit dort am College gehabt. Bei einigen von uns bügelte man nur die Vorderseite. Das ist alles, was man bügelte. Solange du eine Jacke anhast, hast du den Rest lassen können. So musste man nichts anderes bügeln, vielleicht das Halsband oder Schuhe polieren, einfach auf die Vorderseite etwas polieren. Niemand wird die Rückseite schon bemerken. Vorne ist alles schön glänzend. Das sind Dinge, die wir als Menschen manchmal tun, nicht wahr? Nun, ich werde nicht sagen, dass es jemals falsch sein würde, nur die Vorderseite des Hemdes zu bügeln. Wenn man wirklich spät dran ist oder es passiert etwas, dass sie etwas auf das Hemd verschütten und sie müssen nochmal von vorne anfangen. Mein Punkt ist, dass wir viele Dinge tun, nur für den Schein, anstatt alles zu sehen. Ich erinnere mich an Dr. Hay, er lief etwas rum an einem Tage, ich putzte die Zeltdecke, mir wurde gesagt, dies manchmal zu tun, unter anderem. Als er vorbeiging, sagte er, Sie können da oben nicht sehen, nicht wahr? Oder da oben nicht hinsehen. Nun, ich konnte wohl das obere sehen, weil ich oben war, aber beim Vorübergehen konnte man nicht sehen. So sagte ich nein. Ich kann mich nicht genau erinnern, was er antwortete, aber er sagte etwas wie, aber Gott sieht. Ja, Gott konnte wohl die Spitze da oben sehen. Er konnte sehen, dass es sauber war. Nun, da ist wahrscheinlich ein größerer Zweck. Es ist so, dass Sie den ganzen Dreck von der Spitze bekommen müssen. Wissen Sie, den Staub und alles, was sich da so aneignet. Wenn es regnet, wie es gelegenheitlich in Südkalifornien tut, würde nicht alles auf jemanden herunterkommen, das schmutzige Wasser. Ich denke, da gibt es schon einen Zweck für das Säubern. Aber er hat darauf hingewiesen, dass wir keine Dinge tun, nur um von anderen Menschen gesehen zu werden. Wir machen das, was recht ist. Ich habe genau das getan, was mir in diesem speziellen Fall gesagt wurde. Ich war im Säuberungskommando, wie man so sagt, und es war meine tägliche Arbeit, dieses unter anderem zu tun. Nun werden wir ein wenig weiterschauen. Lesen wir jetzt im gleichen Kapitel, Vers 25, 26, 27 und 28. Also Matthäus Kapitel 23, Vers 25 bis 28. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber seid ihr voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die untüchtigen Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totenbeine und lauter Unrat. So auch ihr, vor außen scheint ihr von den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Nun, das ist der Punkt, sie schienen recht schaffen, aber nur waren sie dies äußerlich. Daher besteht selbst in der Religion die Tendenz, für andere nur gut auszusehen. Aber wenn Gott in das Herz und in unseren Sinn schaut, mag dies nicht so sein. Gott konzentriert sich auf den inneren Menschen. Menschlich gesehen konzentrieren wir uns oft auf das Äußere mehr. Betrachten Sie in Sprüche 31 die tüchtige Hausfrau, letztes Kapitel der Sprüche und Vers 25, es spricht hier über die tüchtige Hausfrau. Es sagt, Kräfte und Würde sind ihr gewandt. Sie wird sich in der kommenden Zeit freuen. Weiter Sprüche 31, Vers 26, Sprüche 31, Vers 26. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütliche Weisung. Und dann Vers 30 im gleichen Kapitel, Vers 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Ja, äußere Schönheit vergeht, das verlässt einem. Du denkst, dieser Kerl hat schönes Haar? Er könnte der Erste sein, der es alles verliert. Ich habe in meinen Tagen viele gute Haarköpfe gesehen, die nun kahler sind, wie ich es bin. Und das kann sehr schnell gehen. Ich hatte schon immer eine hohe Stirn, wenn du meine College-Bilder ansiehst. Ich habe lange darüber nachgedacht. Meine Frau sagte immer wieder, dass ich meine Haare verliere. Aber ich dachte bei mir, das sieht genauso aus wie immer. Aber jetzt fange ich es an, wirklich zu merken. Besonders, wenn ich mich von der Seite sehe. Ich habe schon immer eine hohe Stirn gehabt. Und ich habe diese Jungs gesehen mit dem schönen Haar wie Rod McNair, aber sie haben es zuletzt doch verloren. Aber ich glaube, dass Rod wohl seine Haare behalten wird und so sein wird am Ende wie Ronald Reagan. Einmal im Feldlager, im Photoshop, gab man mir seine Haare so auf einem Bild. Ich weiß nicht, ob das Bild noch irgendwo vorhanden ist, aber dies hat wohl nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie am Ende hat das nicht so recht geklappt. Nun weißt du, die äußere Schönheit verlässt einen und sie sehen ein Paar, das 50, 60 oder 70 Jahre lang verheiratet ist und die laufen nicht mehr zu schnell, aber halten noch immer die Hände. Man kann sehen, dass sie sich sehr lieben und respektieren und sind wirklich ineinander verliebt. Und wenn du sie siehst, könntest du vielleicht denken, und ich frage mich, warum sie ihn gewählt hat, oder ich frage mich, warum er sie gewählt hat. weil sie nicht mehr so wunderschön aussehen. Aber in ihren Augen sehen sie einander einfach wunderbar aus. Denn es ist das innere Teil, das zählt, nicht wahr? Nun 1. Samuel Kapitel 16, wir kennen diese Bibelstelle, aber auch einige unserer jüngeren Leute können von diesen Dingen lernen. 1. Samuel, das 16. Kapitel, es gab einen König mit dem Namen Saul, der disqualifizierte sich, König über Israel zu sein. Also 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1. 1. Samuel Kapitel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin. Ich will dich senden zu den Bethlehemiter Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Nun, dieser hatte 7 Söhne, und so geht Samuel dem Vater dieser Person oder der Söhne besuchen. So heißt es weiter im gleichen Kapitel, Vers 6. Vers 6. Als sie nun kamen, also die Söhne, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Also er betrachtete diesen starken, anscheinend stattlichen Menschen. Er sah nun ziemlich königlich aus. Er dachte, das muss wohl die ausgesuchte Person sein. Dies ist wohl der König. Lesen wir weiter. Vers 7. Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh dich nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Denken Sie nun an die Menschen, die wir selbst wählen. Ich sage wir wählen nicht, sondern denket an die Menschen, die ins Amt gewählt werden. Oft kommt es auf ihr Aussehen darauf an, oder? Schauen Sie sich Fox News an und schauen Sie sich die Damen an, die dort arbeiten. Sie sind alle Schönheiten. Warum? Fox News erkannte wohl, dass die Leute sich anschauen, was wohl Augenweiden sind, wie man dort es sehen kann. Ich sage nicht, dass einige von ihnen nicht intelligent sind. Es ist interessant, nicht wahr? Wenn sie es wirklich in den Nachrichten schaffen wollen, hilft es wohl, anständig auszusehen. Nun, aus irgendeinem Grund ist es etwas anders bei Jungs oder Männern. Es gibt keinen Kerl in Kanada, oder einen Kerl, Entschuldigung, in Kanada mit dem Namen Rex Murphy. Nun hat wahrscheinlich jeder Larry King gesehen. Nun erlässt Larry King wirklich sehr gut aussehen. Er sieht nicht mal durchschnittlich aus hier und irgendwie hat große Augen, aber er ist dort, weil er absolut brillant ist. Er kann die englische Sprache richtig gut anwenden. Selbst wenn sie nicht verstehen, was er sagt, ist er trotzdem sehr vielfarbig. Rex Murphy ist wohl sehr schlau, aber es ist schwer für Damen, den großen Schritt zu schaffen. Manchmal schaffen es die Jungs, aber für die Damen ist es oft schwer, nicht wahr? Weil wir so nach dem physischen Aussehen achten in unserem physischen oder physikalischen Leben. Nun Vers 7 im gleichen Kapitel, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Nun weiter Vers 8, 9 und 10. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen, und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schamah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isia seinen 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und so sprach Samuel, sind das alle Knaben, sind das alle junge Männer? Er antwortete, es bleibt nur noch einer, der Jüngste, er ist da draußen und hütet die Schafe. Wir haben nicht gedacht, dass es sich lohnt, ihn hereinzubringen. Und so sprach Jesse, sagte Samuel, send und bring ihn, denn wir werden uns nicht setzen, bis er hierher kommt. So kam er und war gut aussehend, er hatte helle Augen, er sah gut aus und war wahrscheinlich nicht sehr königlich aus zu diesem Zeitpunkt. Er könnte etwas zu jung ausgesehen haben, vielleicht nicht groß genug, aus welchem Grund auch immer, aber sie verstehen hier, dass er anscheinend nicht die erste Wahl war. Tatsächlich war er die letzte Wahl, aber Samuel salbte ihn. Und im Neuen Testament finden wir in Apostelgeschichte 13, Vers 22 den Grund, warum Gott ihn erwählt hat. Ich denke, es ist schon offensichtlich, aber lesen wir es einfach sehr schnell hier jetzt. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Nun, was war das Problem mit Saul? Er hat nicht Gottes Willen getan. Gott hat wohl David hat irgendwo wohl Fehler gehabt, aber wir wissen, dass er kein perfekter Mann war, aber allgemeine Aussage heißt es hier in der Bibel, David soll meinen ganzen Willen tun. Er war bereit, das zu tun, was Gott von ihm wollte, was er von ihm forderte. Er war einer, der den Willen Gottes suchte, einer, der studierte, um Gottes Willen zu verstehen. Er lernte nicht, um herauszufinden, nun, wie kann ich damit durchkommen, oder es gibt kein Gesetz dagegen, oder Gott sagt es nicht, dass es falsch ist, so muss es wohl in Ordnung sein. Nein, er wollte Gottes Willen tun. Und manchmal und oft ist Gottes Wille nicht unser Wille. Denn was wir tun wollen, ist nicht unbedingt das, was Gott von uns möchte. Aber David strebte an, Gottes Willen stets zu tun. Er suchte ständig nach Gott, blickte in Gottes Gesetz, um was die richtige Art und Weise war, diese Dinge zu tun oder Dinge zu tun. Nun, Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29. Römer Kapitel 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Also die Beschneidung ist nicht äußerlich, sondern innerlich. Es bedeutet nicht, dass es verkehrt ist, für Männer körperlich beschnitten zu werden. Nicht Frauen, sondern die Männer. Aber trotzdem, es gibt einige gute Gründe dafür, aber trotzdem, was Gott sucht, ist ein beschnittenes Herz. Dies ist nichts Neues in der Schrift. Es ist keine Lehre des Neuen Testamentes. Geht zurück zu 5. Buch Mose, 10. Kapitel. Ich habe hier eine kleine Kettenreferenz. Also Kettenreferenz bedeutet einfach, wenn Sie sich an eine Schrift wenden, haben Sie danach eine andere Schrift oder Schriftverwandtschaft. Und du gehst so zu der Schrift und dann zu einem anderen und einem anderen und an eine andere Schrift. Es ist genau dort, wo sie hinwollen, für das gleiche Thema und die gleiche Überschrift. So habe ich hier die Buchstaben UH für unbeschnittenes Herz. Aber beachten wir Vers 16 im Alten Testament, also 5. Buch Mose Kapitel 10, Vers 16. 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 16. So betrachtet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Nun, dies ist am Ende der 40 Jahre und Jesus sagte, seid nicht mehr halsstarrig, aber habt ein beschnittenes Herz. Und meine Kettenreferenz führt mich zu Kapitel 30, also 5. Mose Kapitel 30, Vers 6. 5. Mose Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und eine weitere Referenz ist Jeremia 4, Vers 4. So können wir lesen, dass von der Gesetzgebung bis zu den Propheten und immer wieder, Gott möchte in uns ein beschnittenes Herz. Dies bezieht sich natürlich auf Männer und auch auf Frauen. Also jetzt Jeremia 4, Vers 4. Jeremia 4, Vers 4. Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf das nicht um euer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. Es gibt natürlich auch andere Bibelstellen, aber ihr versteht schon die Meinung hier. Das ist eine alte Testament, alte Bündnisschrift und eine neue Bündnisschrift. Und nun Kolosser 2. Wir haben hier einen Zusammenhang zwischen Beschneidung und Taufe. Kolosser 2, Vers 11. Kolosser 2, Vers 11. In ihm, also Christus, seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich eurer fleischlich Wesen ablegt in der Beschneidung durch Christus. Also die Beschneidung des Herzens ist, um die Sünde zu vernichten. Die Sünde, die wir haben in unserem Herzen und in unserem Sinn. Nun Vers 12 im gleichen Kapitel, Vers 12. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also ist hier ein Zusammenhang und Verbindung. Wir sind im Herzen beschnitten, wenn wir den alten Mann begraben. Im Neuen Testament lesen wir, dass Taufe unbedingt notwendig ist. Die fleischliche Beschneidung ist okay, aber nicht notwendig. Wie wir in Apostelgeschichte 15 lesen, darum Gott ist fokussiert auf unsere innerliche Person. Betrachten wir die innerliche Person mehr als die äußerliche Person? Dies müssen wir alle für uns selbst beantworten. Und es ist sicher schwer, denn es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? So ist es schwer, sich selbst einzuschätzen, nicht wahr? Und dies ist, was wir während den letzten Wochen taten, besonders in der Zeit kurz vor dem Passafest. Wir suchen die Dinge in unserem Leben raus, die wir ändern müssen. Und wenn wir nichts finden, das zu ändern ist, ist da etwas verkehrt. Denn Gott will uns ändern, will, dass der sündige Mensch sich ändert, sodass der alte Mensch stirbt und zum Neuen wiedergeboren wird, wie Israel Ägypten verließ und eine neue Welt betritt. Das Problem war, dass sie geistlich und sinnlich nicht diesen Schritt machten. Sie taten Ägypten nur fleischlich hinterlassen. Nun, 4. Kapitel Mose 11. Wir lesen hier eine der Probleme, die Israel hatte. Es ist sich schwer, Probleme zu finden, die Israel hatte. Das 4. Buch Mose beschreibt 39 Jahre Israels Wüstenwanderung. Es gibt uns einige Informationen in den neun ersten Kapiteln. Lesen wir aber nun 4. Mose, Kapitel 11, Vers 1 bis 4. 4. Buch Mose, Kapitel 11, 1 bis 4. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihnen schlecht gehe. Und als er das der Herr hörte, entbrannte sein Feuer, und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, da verschwand das Feuer. und man nannte die Stätte Tabera oder Verbrennung, weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch essen zu geben? Also haben wir hier ein Problem und das Feuer brannte am Rande des Lagers und Gott hatte Erbarmen und stoppte das Feuer. Und das nächste, was wir lesen, ist, dass sie Ägypten vermissten, diese Speise mit Fisch, Gurken, Melonen, Zwiebeln und Knoblauch und so weiter. Sie vermissten alle das. Sie bekamen das Manna, doch nur kurz danach kam ihr Klagen. So lesen wir Vers 8, 4. Mose Kapitel 11, Vers 8. Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mühlen und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Nun, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ich kenne nicht eure Geschmäcker, aber ich liebe Gebäck. Hört sich gut an, aber wenn wir dieses längere Zeit essen, kann sich das wohl ändern. Wisst ihr noch, in euren jungen Jahren gab es wirklich nichts Besseres wie Pommes Fritz. Ich erinnere mich daran und dachte, dass es wirklich nichts Besseres gab. Und es gab diese kleinen Kuchen, die man im Laden kaufen konnte, nicht so in Supermärkte, weil es nicht diese gab in den Jahren. In kleinen Packungen gab es diese Kuchen, wo nicht frisch mehr, schon vielleicht viele Jahre alt vielleicht. Ich dachte, die waren auch sehr, sehr gut und schmackhaft. Auch mag ich Avocados. Als meine Frau mal nicht da war, würde ich einkaufen gehen und zwei Avocados per Tag essen. Ich mag einfach Avocados, aber wenn man das zu oft isst, vielleicht kann dann das auch ziemlich alt werden oder über werden. Und Manna wurde den Israeliten auch alt, sie wollten wohl Fleisch essen. Man sagte mir neulich, wenn man in schöne Restaurants isst, fragt man nicht mehr, welches Fleisch man will, man fragt nun, was für ein Protein man bevorzugt. Das ist nun nur der wegen dieser Tierrechtegruppen, um sie zu befriedigen. Solches sehen wir auch mehr und mehr in Charlotte. So hat man im Außenbezirk der Stadt so gar ein vegan Hotel, ein vegan Restaurant gegenüber und so weiter. Man will diese Menschen nicht verärgern, darum sagt man Protein und nicht mehr Fleisch. So warte ich nun darauf, wenn man mich mal fragen wird, was für ein Protein möchten Sie essen? Ich würde taktvoll sein und vielleicht wird dies meine Frau etwas peinlich sein. Schlachte mir bitte ein Rind oder enthaupte mir ein Huhn. Denn ich weiß, dass Sie mir so tun im Restaurant, wie es Ihnen aufgegeben oder vorgeschrieben ist. Sie mögen selbst Fleischesser sein. Wie auch immer, Gott gab den Israeliten Fleisch zu essen und mehr wie nur einen Tag. Nicht nur eine Woche oder zwei, aber einen ganzen Monat lang aßen sie Wachteln. Wir sollten ihre Einstellung bemerken, was sie taten, wie sie sich nach Fleisch gierten. Gott strafte sie, als sie das Fleisch aßen. Lesen wir 4. Mose Kapitel 11, Vers 32 bis 34. 4. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 32 bis 34. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln diesen ganzen Tag und die ganze Nacht und den anderen ganzen Tag und war am wenigsten sammeln und sammelte 100 Scheffel und sie breiten sie rings um das Lager aus, um sie zu dörren. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen waren, und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher heißt die Städte Lustgräber, weil man dort das lustige Volk begrub. Gott strafte sie. Dies war wegen ihrer Ungehorsamkeit und Gier und Unzucht. Nun, 1. Johannes Kapitel 2, da sind einige Dinge, die wir als Mensch begehren. Johannes fasst dies sehr gut zusammen hier. Also jetzt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Dies ist besonders ein Problem für unsere jungen Leute. Ich will nicht euch beleidigen, aber wenn man ein Jugendlicher ist oder so 20 Jahre alt, ist dies sehr schwer. Denn dies ist die Welt, in der ihr aufgewachsen seid. Und ihr könnt nicht gleich erkennen, wie ich es auch nicht tat, dass diese Welt nicht so wunderbar und großartig ist. Ich bin selbst mit den Beatles aufgewachsen und Elvis Presley, den Beach Boys und so weiter. Nun, wenn ich jetzt so ihre Musik betrachte, war das nicht alles so gut, wie ich damals dachte. Selbst wenn wir unseren Familientanz haben und die Musik von den 50er, 60er Jahren, und ich will hier keinen beleidigen, kann man denken, dass so alles gut ist. Selbst unsere jungen Leute mögen dies. Manchmal mögen unsere jungen Leute die Musik, mit denen sie aufgewachsen sind. Selbst in Sachen Fernsehen kann man denken, dass es damals besser war wie heute. Wir hatten Programme wie Ozzy und Harriet und es war soweit familiengerecht. Oder wir hatten Leave It to Beaver oder Meine drei Söhne. In diesem Programm gab es keine Frau und dies änderte Dinge etwas. Und dann die Hochzeitsreisenden gab es das Programm und wir alle mochten dieses Programm, nicht wahr? Der Star war Jackie Gleason, aber geht zurück und denkt darüber nach. Ich sogar sage, dass das Programm wohl sehr lustig war. Ja, ich machte dieses Programm, aber was von Art von Humor war dies? Es war eine Art von der Dummkopf-Formel. Der Mann war dumm und nicht sehr klug und seine Frau etwas klüger wie er. Sie war mehr originell und hatte bessere witzige Bemerkungen. Sie gab so den Ton an. Sogar heutzutage sehen wir dies in unserer Werbung. Eine Person hatte einen platten Reifen. Jemand stoppt, um zu helfen, und die Person, die half, war auf einem Motorrad. Als die Person danach den Helm abnahm, war es eine Frau, die dem Mann half, diesen Reifen zu wechseln. Nun gibt es Frauen wohl, die Reifen wechseln können. Ja, sie kennen dies oder manche. Aber es sollte andersrum sein, dass der Mann anhält, um einer Frau zu helfen. Männer im Großen und Ganzen sollten einen Reifen wechseln können. Es sei denn, die Person ist zu alt und manchmal ist es nicht so einfach, jemals dies zu tun. Als ich noch in Kanada war, nahe unseres Büros hatte jemand einen platten Reifen und er konnte nicht einmal den Ersatzreifen finden. Dieser Reifen war vorne im Auto versteckt. Ich konnte den Ersatzreifen auch nicht finden, musste jemanden anrufen, sodass man den Reifen wohl herunterlassen musste und später musste dieser Reifen wieder hochgekurbelt werden. Aber Männer im Großen und Ganzen sollten in der Lage sein, einen Reifen zu wechseln. Auch hat man Frauen als Karate-Experten, die jemanden verhauen können. Sie können 4, 5, sogar 12 Männer aufs Kreuz legen. Es ist aber nicht die wahre Welt. Sogar schwache Männer haben viel Oberkörperkräfte und du magst Karate kennen und wissen, es anzuwenden. Ich erinnere mich an eine Person in meinen jüngeren Jahren. Wir übten etwas Selbstverteidigung, wie Dr. Meredith so auch erzählte. So übten wir und dachten wir, wir könnten das Geübte an einer Militärperson so spaßig anwenden. Aber diese Person ergriff uns und hebte uns empor und wir konnten nichts tun. Oder jemand erzählte mir in dem Basel College, Sein Vater sagte zu ihm, wenn du alt genug bist, mich aufs Kreuz zu legen, kannst du diesen Haushalt bestimmen. So übte dieser Boxen und dachte, er wäre bereit an einem bestimmten Tag. Und sie gingen in den Keller an diesem Tage und taten an ihre Boxhandschuhe. Sein Vater hatte wohl einen großen Bauch, aber so große Hände, dass es nicht so einfach war, diese Boxhandschuhe anzuziehen. So war diese jüngere Person in Bewegung und am Üben und dachte, er würde einfach zu schnell sein für seinen Vater. Aber sein Vater tritt einfach auf seine Schuhe und er konnte nicht mehr rumhopfen und versohlte ihn. So ist vieles, was man heutzutage so zeigt, einfach nicht die Wahrheit. Aus dieser Welt kommen Dinge, die einfach falsch und verkehrt sind. Es sollte Respekt geben für Mann und Frau und Kinder sollten ihre Eltern respektieren. Nach Ozzy und Harriet, diesem Programm, habe ich kaum gute Sendung gesehen. Ich habe gehört, vielleicht heutzutage heißt das Programm Last Man Standing oder Letzte stehende Mann. Ich kenne die Sendung persönlich nicht, darum kann ich dies nicht bestätigen. Satan ist der Gott dieser Welt und es sind oft nicht die großen Dinge, von denen man sich in Acht nehmen muss, wie Sex und Gewalt, sind die raffinierten Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Wie Kinder klüger sein wie Eltern, die Frauen klüger wie die Männer. Dies mag so sein, aber das sollte nicht unsere generelle Einstellung sein. Wie Gott es sagt, soll der Mann der Haushaltsvorstand schon sein. Wir sollten jemanden heiraten, den wir respektieren. Und Gott sagt, liebe nicht die Welt. Jetzt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 und 17. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 und 17. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Welt vergeht und wird ein Ende haben. Unsere Elterngeneration, unsere Generation, dass es etwas gibt in jener Generation, was Gutes ist, aber im Generellen vergeht diese Welt. Und wir können dies vergleichen mit 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Was sah Eva? Sie sah, dass der Baum gute Früchte zu essen hatte, die Lust des Fleisches, es sah gut aus, die Lust der Augen, eine Frucht für die Weisheit und des Stolzes im Leben. Einen Bereich, an den man sich konzentrieren sollte. Also jetzt 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Es ist interessant, dass Erkenntnis aufbläht, wenn man zur Universität geht. Oft denkt man, dass man überlegen im Gegensatz zu anderen ist, die nicht zur Universität gingen. Oft habe ich von Personen wie einem Bauer, Farmer oder einem Mechaniker gehört, dass ich habe nicht studiert, bin nicht so ausgebildet. Ich stimme mit ihnen nicht ein. Im Gegenteil, eine Bildung gibt es in vielen verschiedenen Formen und es gibt viele Universitätsakademiker, die kein Auto auseinandernehmen können und dann wieder zusammenbauen oder andere Dinge tun, die wichtig sind in dieser Welt. Wir sollten alle respektieren. Als ich aufwuchs, sagten meine Eltern manchmal, du wirst nur ein Grabenheber werden. Weißt du, ein guter Baggerfahrer kann heutzutage ein sehr gutes Einkommen haben oder ein Müllwagenfahrer. Und diese Arbeit ist oft sehr hart und sie müssen manchmal auch Mechaniker sein. Die den Müll in den Wagen befördern, sehen oft sehr glücklich aus, sehen zufrieden aus. Wenn es sie nicht geben würde, würde das Leben schwerer für uns alle sein, nicht wahr? Wir sollten diesen Menschen dankbar sein, sie respektieren und sie lieben. Aber Erkenntnis bläht auf. Und dies bringt mich noch zu einem anderen Punkt. In der Kirche Gottes haben wir Erkenntnis, nicht wahr? Wir haben Erkenntnis, die diese Welt einfach nicht hat. Das ist Tatsache. Darum, wie wir mit der Erkenntnis umgehen, ist schon wichtig. So unterhielt ich mich mit jemandem neulich, einer Person, die ich schon länger kannte, von einer anderen Kirche, Gottesgruppe, und ich weiß nicht genau, warum er sich mit mir unterhalten wollte. Er wünschte sich, dass wir alle miteinander besser auskommen würden. Das verstehe ich schon. Denn dieser hatte das Gefühl, wenn er mal in unserem Gottesdienst war, denken wir, dass wir besser wie alle anderen sind. Nun, dies mag nicht hier so sein, aber dies ist vorhanden in der lebendigen Kirche Gottes. Es gibt also Personen und Mitglieder, die sagen, dass die lebendige Kirche Gottes besser ist wie andere Kirchen. Wir tun dies und das, warum tut ihr dies nicht? Und die Einstellung treibt andere davon. Wisst ihr, was wir tun sollten? So sollten wir überzeugt sein, in was wir glauben und tun sollten und nicht andere mitteilen, wie gut wir doch sind. Wir sollten nicht tun, was wir sollten nur tun, was recht ist vor Gott, und Gott wird sich um den Rest kümmern. Lasset andere Gruppen tun, was sie tun müssen, und wir müssen tun, was wir tun müssen. Und Gott wird den Rest selber geben. Wir brauchen nicht andere von uns selbst zu überzeugen. Nicht vergleichen, was wir tun wie andere und was sie nicht tun, dass wir nicht tun und andere zu beleidigen, dass wir tun, was recht ist am Ende des Tages. Und dies muss von unserem Herzen kommen, denn Wissen bläht auf, die Erkenntnis, was Gott uns anvertraut hat. Da sollten wir schon aufpassen. Ich hoffe, dass wir darüber nachdenken und wie wir uns vor anderen geben und wie wir handeln. Lasset Gott das Handeln und Wirken tun und lasset uns die besten Beispiele sein, wie nur möglich. Das Evangelium zu predigen, tun, was recht bevor Gott ist, und lasse Gott den Rest tun. Nun im zweiten Buch Mose Kapitel 32 ist noch ein Geschehen, wo Israel Schwierigkeiten hatte, und die waren nicht so lange, nachdem sie Ägypten verließen, während einem Jahr. So ging Moses zum Berg, ihr kennt die Geschichte, für 40 Tage, das ist schon eine lange Zeit. Lange Zeit, um geduldig zu sein und nicht um zu warten und auf Gott warten. 40 Tage können eine lange Zeit sein oder scheinen. Also 1. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 1. 1. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 1. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Aufmach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Es war nicht, dass sie den wahren Gott verneinten. Sie wollten etwas sehen, wollten ein Abbild oder Ebenbild. Vers 2 im gleichen Kapitel, Vers 2. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Also sogar die Söhne hatten Ohrringe. Manche gebrauchen diesen Vers, um zu sagen, es sei okay für Männer Ohrringe zu tragen. Es ist eine kulturelle Sache und das nächste ist Ringe an Nase oder Zunge und andere Körperteile. Es ist der Gang dieser Welt und eine Direktion, in der dieser Welt geht. Und eine Richtung, in der wir nicht gehen sollten. Es fängt an mit der Homosexualität, da fängt es mit an. Und wir können dankbar sein, dass Ohrringe nicht mehr so gebräuchlich sind, sodass nicht mehr zu viele Männer Ringe tragen im Allgemeinen. Dergleichen auch mit dem Zungenpiercing oder Zungenperle habe ich neulich in einer Wirtin gesehen. Meiste Menschen tun dies nicht mehr so. Sie bevorzugen nun Tätowierungen. Eines folgt dem anderen. Die Wahl jemand hinter der Direktion dieser Welt ist, Satan. Es wird nicht zu Gott führen, aber tut Dinge verlagern, sodass Jung und Alt nicht miteinander auskommen und dergleichen. Jetzt Vers 3, 4 und 5 im gleichen Kapitel, 1. Mose 32, Vers 3, 4 und 5. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihnen Händen und bildete das Kalb in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Vers 5. Als das Mose sah, baute er einen Altar vor ihnen und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Und sie feierten. Vers 6. Und sie standen früh auf am Morgen und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Also, sie standen auf, um ihre Lüste zu treiben. Es war wohl zugloses Tanzen. Dann sagte Gott zu Moses, steig hinab von diesem Berg, denn das Volk Israel hat schändlich gehandelt. Und so flehte Moses Gott an, um das Volk zu verschonen. So ging er den Berg hinab, Vers 15 mit den beiden Tafeln in seinen Händen beschrieben, an beiden Seiten, und das habe ich zuallererst auch überlesen, so sagt man heutzutage und zeigt man heutzutage diese Tafel oben abgerundet und nur an einer Seite beschrieben. Es ist schon sehr interessant, wie die Bibel alles in Einzelheiten aufführt. Der neue Bibelkommentar schreibt Folgendes zu Aarons Entschuldigung, als Moses Aaron fragte, was hast du hier getan? Es waren die Leute und ich, die haben mich dazu gezwungen und ich warf das Gold ins Feuer und das Kalb kam heraus. Also war es der Leute schuld oder hat sich das Kalb so selbst angefertigt? Also sagt hier der Bibelkommentar, Aarons Entschuldigung war erbärmlich, als er versuchte, die Sünde von sich zu weisen. Die Leute hatten Schuld und das Kalb hatte sich selbst angefertigt. Aaron sollte sich gegen das Volk gestemmt haben, aber seine Entschuldigung zeigte seine Schwachheit vor gegenüber dem Volk und auch Moses gegenüber. Jetzt Vers 25 und 26 im gleichen Kapitel. Vers 25 und 26. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher, trat er in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört, da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Das Wort zuchtlos ist auch als nackt übersetzt in der neuen King James Version. Wohl ist es schwer festzustellen, was das Wort genau hier ist. Wir verstehen, was das hebräische Wort ist, aber wie oft hat es wohl mehr wie eine Meinung. Also zuchtlos ist schon ein gut beschriebenes Wort, aber ob sie nun ganz nackt vor dem Kalb tanzten, wissen wir nicht. Aber Aaron hatte sie nicht zurechtgewiesen von ihrem Tun und Vorhaben. Und der Bibelkommentar sagt hier weiter, wenn Einschränkungen nicht gegeben werden, nicht nur werden die Menschen leiden, aber Gottes Ehre ist geschädigt. Daher musste das Volk gereinigt werden. So würden einige vom Volk getötet, ungefähr 3000. Als die Leviten sich zu Mose sammelten, standen andere für sich und dagegen. Sexuelle Zuglosigkeit war ein Problem für das Volk Israels, wie auch im 4. Buch Mose, Kapitel 25. Wir haben hier Bileam, der Balak zeigte, wie das Volk Israel verflucht werden könnte, aber Bileam selbst durfte dem Volk nicht fluchen. Aber er sagte Balak, wenn du dies oder das tust, wirst du einen Fluch über das Volk Israel bringen. Also jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 1 bis 6. 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 1 bis 6. Und Israel lagerte sich in Schittim, da fingen das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabitern. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter, und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an dem Baal Poer, da entbrannte des Herrn Zorn über Israel, und er sprach zu Mose, nimm alle Oberen des Volkes und hänge sie vor den Augen auf im Angesicht der Sonne, damit sich der Grimm des Zorn von Israel wende. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, töte an ihn jeder seine Leute, die sich an den Baal Peor gehängt haben. Und siehe, ein Mann aus Israel kam und brachte unter seinem Brüder eine Midianiterin von den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor der Tür der Stiftshütte. Also Moses konfrontierte sie hier und ein Mundgefecht, und hier war ein Sohn von einem Vorsitzenden Oberen Israels, der diese Frau in sein Zelt nahm, um Unzucht zu treiben. Jetzt Vers 7 und 8 im gleichen Kapitel, Vers 7 und 8. Als das Pinhas sah, der Sohn Eliesas, der Sohn des Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine Hand und ging dem Israeliten Mann nach in die Kammer und durchstarb sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihrem Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Nun, dieser hatte das Recht, dies zu tun, denn Gott gibt Mose, diejenigen zu töten, die an dieser Art Unzucht Anteil hatten. Unzucht betrieben mit den Töchtern der Midianiter. Also 24.000 starben durch die Plage. In Vers 9. Das Neue Testament sagt 23.000 an einem Tage, die anderen starben wohl danach. Aber alle starben wegen dem, was sie taten, wegen Ehebruch und sexueller Immoralität. Nun 2. Buch Mose, Kapitel 16. Wie wir beginnen, diese Predigt zu enden, wir sehen ein Problem, das Israel hatte hier. 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 2 und 3. 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 2 und 3. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Nun, ihr Gedächtnis war wohl nicht so gut. Sie behielten wohl nur das Positive von der Vergangenheit und sie beschwerten sich gegen ihren Zustand. Jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 11. Wir lasen dies etwas bevor, aber ich möchte Vers 1 bis 3 nochmal lesen. Also 4. Buch Mose, Kapitel 11. Lesen wir erstmal Vers 1 und 2. 4. Buch Mose 11, Vers 1 und 2. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihnen schlecht gehe. Und als der Herr hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Landes. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose bat den Herrn, und das Feuer verschwand. Wie wir hier lesen, das Volk Israels murrte stets, wie auch in Vers 4. Und es gibt eine Bibelstelle hier, die manche etwas verwirrt. 4. Buch Mose 14, Vers 21. Dies war, nachdem sie das Land Kanaans erkundeten und wieder die Israeliten beschwerten sich, dass es ihnen unmöglich war, das Land einzunehmen. So fangen wir in Vers 20 an. Also jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 20 bis 22. 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 20 bis 22. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast, und so wahr ich lebe und alle Welt des Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Also der Punkt war, dass Gott musste immer wieder und immer wieder nachgeben, doch nun war es Zeit zum Handeln. Vor einigen Wochen tat ich einige Notizen machen für die heutige Predigt, aber Dr. Vineo Starr meine Predigt mit seiner exzellenten Predigt Dankbarkeit. Denn ich meine, ein gutes Gegenmittel gegen Murren und Klagen ist Dankbarkeit. Würden sie dankbar gewesen sein, die Israeliten, würden sie sich nicht zu sorgen, um was sie nicht hatten. Aber er gab eine hervorragende Predigt darüber und ich musste an etwas anderes arbeiten. Also hier ist, was ich am Anfang schrieb. Dies ist der letzte Tag des Festes der ungesäuerten Brote, nachdem die Kinder Israels das Rote Meer durchgingen. Waren sie frei? Waren sie wirklich frei? Was folgte, war 40 Jahre voller Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit trieb sie hervor und sie hatten ein großes Mangel an Dankbarkeit. Sie lebten ein Leben voller Unzufriedenheit, voll des Murrens und der Beschwerde. Wir ebenso leben ein Leben voller Unzufriedenheit, niemals zufrieden mit dem, was wir haben. Nun tat ich hierzu hinzufügen, dass dieses nicht auf alle zutrifft, aber leider beschreibt es die Mehrheit. So lese ich nochmal, wir leben ein Leben voller Unzufriedenheit, niemals zufrieden mit dem, was wir haben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die zufrieden sind, sind aber als Menschen, Israeliten oder nicht, sind wir viel zu oft besorgt wegen der Dinge, die wir nicht haben. Denn zu realisieren der Dinge, die wir da haben und wie gut es wir haben im Großen und Ganzen. Und weiter, ich muss glauben, dass wir nicht verschieden reagieren würden, denn die Kinder Israels, die aus Ägypten kamen. Als ich zuerst Predigten hörte mit dem gleichen Thema, während der Tage der ungesäuerten Brote, dachte ich bei mir, wie können die Menschen doch so dumm sein? Nach den ganzen Wundern Gottes, die er immer und immer wieder tat, und sie murrten immer wieder, waren unzufrieden, wie kann man doch so dumm sein? Ich bin nun darüber hinweggekommen, denn ich habe festgestellt, dass wir als umgewandelte Menschen, die Gottes Geist haben, oft nicht so anders sind wie diese. Wir tun die gleichen Dinge. Wir murren über unwichtige Dinge. Was würden wir tun, wenn wir 3 Tage lang kein Wasser hätten? Was würde passieren, wenn ein Orkan käme und wir hätten wichtige Dinge nicht mehr wie das Wasser? Wenn es dies oder das für längere Zeit nicht mehr gäbe und keine Hoffnung, dass sich Dinge ändern würden, was machen wir, wenn wir an den Ort der Sicherheit gehen und wie die Bibel davon spricht in Offenbarung 12, und unser Leben ist nicht mehr so sorglos und einfach. Wir haben dort keine Klima oder Klimaanlage oder bequeme Betten. Da sind überall Insekten und die Nahrung ist weniger, als wir doch gewohnt sind. Würden wir zufrieden sein oder so wie die Kinder Israels reagieren? Im Gegenteil ist es genau das, wovon Herr Vineo sprach. Es ist wichtig, dankbar zu sein. Denn wenn wir dankbar sind, sind wir nicht unglücklich. Es ist aber, wenn wir unzufrieden sind, sind wir auch unglücklich. Wir sind also berufen zu einer extremen Verschönerung, einer Verjüngungskur, eine neue Person zu werden. Wir haben viele Bibelstellen in seiner Kurzandacht, die er las heute Morgen in Kolosser. Oder ihr könnt Epheser lesen, Epheser Kapitel 4, Da sind viele Beschreibungen, wie der neue Mensch sein sollte. Aber der Punkt ist, dass Gott uns zu einer extremen Verschönerung und Umwandlung berufen hat. So sollten wir nicht einfach die gleiche Person bleiben, die wir heute sind. Wenn wir nächstes Jahr vom Fest der ungesäuerten Brote kommen, sollten wir sagen, ich habe mich hier oder da geändert, ich habe Fortschritte gemacht. Ich glaube, wir können dies tun. Denn ich habe Fortschritte in vielen gesehen, die ich schon länger kenne. Nicht seitdem ich hier bin, aber viele, die ich schon seit längerem kenne, auch ihr jüngeren Leute. Ich sehe Wachstum und Reife. Wir wachsen und haben noch einen Weg bevor uns. So mögen wir eine teilweise Verschönerung haben, aber Gott sucht eine extreme Verschönerung. Dieser Tag hat mit unserer Verschönerung und Umwandlung zu tun. Die Taufe ist ein Anfang und nicht ein Ende. Die echte Arbeit beginnt nach unserer Taufe. So müssen wir unseren alten Lebensweg hinterlassen und einen neuen Lebensweg einschlagen. Ich möchte mit Römer Kapitel 12 schließen, Vers 1 und 2. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Also opfern, wer und was wir sind. Nun den Rest von Vers 1. Das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Der Gott, der alles schuf und sein Leben gab, der Jesus Christus bekam, wie es in Kolosser 1, Vers 15 bis 18 steht, es ist nicht unser vernünftiger Dienst, den alten Menschen und unseren alten Lebensweg zu verlassen. Jetzt Vers 2 im gleichen Kapitel, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, also der innerlichen Person, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasset uns in unserem Leben nach einer extremen Verschönerung und Verjüngungskur suchen.